Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 80 und wir nehmen heute am Sonntag, den 13. März 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich.
Hallo Sascha. Du klingst so fröhlich, als wärst du gestern 2 Stunden vor Ende von Portugal schon eingeschlafen und super erholt.
Nein, ich bin eigentlich sehr beschwingt. Ich wollte dich gerade fragen, wie dein Abend denn so war. Und ich glaube, wir haben beide die gleichen Sachen so ungefähr geguckt. Und ich gehe eigentlich sehr positiv aus diesem Abend heraus. Und insofern, freue ich mich auf die heutige Folge, was wir noch so zu besprechen haben.
Na, dann bist du heute unser gute Launebär.
Bist du das heute nicht?
Ja, geht. Geht so.
Ja, wir haben ja in der vorvorletzten Folge ja auch schon ja über die ganzen Hintergründe, auch so in der Ukraine und so. Das trübt natürlich auch tatsächlich so ein bisschen auch die Laune. Das geht mir natürlich auch so. Aber wie wir auch immer sagen, es gibt ja da auch die einschlägigen Informationsquellen und nicht, dass wir uns nicht damit beschäftigen wollen, aber vielleicht wollen wir auch ein bisschen Ablenkung von all dem, was wir da so haben. Und Corona ist ja auch noch nicht so ganz vorbei. Vielleicht streifen wir das ja nachher noch so an der einen oder anderen Stelle, das Thema. Die Vorentscheidssaison, die ist jetzt vorbeigegangen und über die werden wir natürlich auch gleich noch ein bisschen sprechen. Aber bevor wir das tun, hat Sonja auch noch mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Außerhalb der Vorentscheide sind ja auch noch Songs bekannt gegeben worden.
Ziemlich viele sogar. Also müssen wir jetzt mal sagen, jetzt da wir gerade aufnehmen, wir haben alle Acts beieinander, alle 40, seit letzter Nacht sozusagen. Ich wollte gestern Abend sagen, aber das wäre ein bisschen verfrüht gewesen. Und 40 Songs sollen es werden, 38 kennen wir. Es fehlen noch Aserbaidschan und Armenien. Aber es ist wirklich, es kam jetzt nochmal so ein Schwall hinterher, nicht nur Vorentscheide, sondern auch die letzten wurden vorgestellt an Songs und Künstler, Künstlerinnen. Und wir haben gedacht, wir picken uns mal so ein paar raus, die wir nochmal ein bisschen genauer besprechen, was wir dann später auch in Songchecks nochmal genau auf die Songs tun. Aber jetzt schon mal so ein bisschen, um auch diese Vorentscheidsrunde und die Vorstellungsrunde so ein bisschen abzuschließen für uns erstmal. Was ich übrigens schade finde, ey, was mache ich denn jetzt samstagsabends? Irgendwie sind das immer coole Wochen, oder? Also bevor wir jetzt gleich einsteigen, das wollte ich mich nochmal versichern.
Ja, dieses Jahr fand ich es ein bisschen anstrengend, weil die Vorentscheide sehr dicht aufeinander gedrängt waren. Also so teilweise kam ja Frankreich plötzlich aus der kalten Hose. Oh, wir machen in 14 Tagen irgendwie einen Vorentscheid. Und Island hat ja auch noch seinen Vorentscheid etwas verschoben, also ist jetzt sozusagen auch mit seinem Finale in dieses letzte Wochenende gegangen. Insofern war das dann so mit den Konferenzschaltungen also ein bisschen anstrengend. Also gestern ging es ja noch, es waren ja nur 3 Shows, aber wir haben ja teilweise auch Wochenenden gehabt mit 5 oder 6 Entscheidungen und das ist dann schon so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich dann immer schon so ein bisschen so ein Vorglühen auf den Eurovision Song Contest. Und das macht das natürlich immer ganz schön. Und das ist so ein ähnliches Sterben wie irgendwie nach dem Finalabend des ESC, dass man so denkt, oh, jetzt ist das alles wieder vorbei, wie schade. Man ist irgendwie zwar völlig übermüdet irgendwie, weil man sich da 2 Wochen lang irgendwie wirklich ganz intensiv auch damit beschäftigt hat. Aber so, es heißt wieder bye-bye, einiges finde ich, ist so zu meinem Gunsten irgendwie umgesetzt worden und zum anderen so manche Sachen irgendwie nicht so. Wird man dann mal sehen, wie sich die Songs gerade in den Vorentscheiden gewonnen hat, wie die sich schlagen werden. Das geht mir irgendwie auch so, ja.
Ach, ja, na gut, wir werden drüber wegkommen. Mal sehen, wie die Samstagabende demnächst aussehen.
Bis ja, genau.
Zum Finale, dann da haben wir ja wieder einen Samstagabend. Na gut, dann schauen wir mal bei unseren Nachbarn vorbei. Da gibt es auch diverse, die da was entschieden haben. Ich würde mal sagen, wir starten mit Österreich. Da wussten wir jetzt schon seit, ich glaube Anfang Februar, wen sie schicken. Und wir wussten auch, wie der Song heißt, aber wir hatten ihn noch nicht gehört. Also es ist ein Duo, Lumix und Pia Maria. Ist schon wieder so, da ging bei mir schon wieder so eine Lampe an. Da, eigentlich gingen zwei Lampen an. Einmal, dass er sich mit einem Ausrufezeichen statt einem I schreibt. Da haben wir ja eher schlechte Erfahrungen gemacht. Und dann, er ist halt ein DJ und sie ist eine Sängerin. Das heißt, wahrscheinlich wird er wieder hinter so einem Pult stehen und komische Bewegungen machen, die alle keine Auswirkungen auf die Musik haben. Das ist im ESC jetzt hier auch eher schiefgegangen, so in letzter Zeit. Also, weiß nicht, das Schlimmste war, glaube ich, Gromy, der diese komischen Wellenbewegungen die ganze Zeit gemacht hat, da für Polen, der ja auch dann ausgeschieden ist. Oder Darut war ja auch da für Finnland und es hat auch nicht geklappt. Deswegen, das ist schon mal Voraussetzung nicht so gut. Und jetzt kam ihr Song raus. Halo heißt er. Und wir haben schon im Vorgespräch, waren wir, glaube ich, schon unterschiedlicher Meinung. Ich finde den eigentlich ganz gut. Also der ist so, das ist so ein Club-Song. So tanzbar. Und ich meine, die sind 18 und 19 Jahre alt, die beiden. Und genauso klingt es halt auch. Es ist halt einfach Feiermusik für junge Menschen. Da sind wir wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe. Aber ich kann mir den schon gut vorstellen, gerade in so einem Club, ob ich ihn mir auf der ESC-Bühne vorstellen kann, jein, noch nicht so richtig. Wie gesagt, da habe ich diese schrecklichen DJ-Assoziationen, die vielleicht auch nicht gerecht sind, weil das ja andere Acts waren. Ansonsten, vielleicht haben sie gehofft, den Zeitgeist ein bisschen mehr zu treffen. Also, weil es klingt ja wirklich so nach Corona ist vorbei und jetzt machen wir alle wieder Party im Club und das stimmt ja nur so halb. Also, zwar sind ja viele Restriktionen jetzt aufgehoben, es gibt auch wieder Clubpartys, womöglich auch wieder in Deutschland, aber schon in vielen anderen Ländern ja. Und aber so richtig vorbei ist es dann ja auch nicht. Also, wie entspannt kann man wirklich feiern? Und du hast es eben auch angesprochen, natürlich kommt jetzt dann der Krieg noch dazu. Also, so richtig dieses Unbeschwerte, was das so für mich darstellt, trifft vielleicht noch nicht ganz das Gefühl, leider. Da können die jetzt überhaupt nichts dafür, natürlich. Und die Lyrics sind so ein bisschen primitiv, finde ich. Also dieses We can be the boss, we can fly higher than the gods. So, ja, okay. Also das ist aber vielleicht auch zu dieser Art von Musik. Da geht es jetzt nicht so richtig um, ja, darum, da irgendwelche geilen Gedichte da reinzupacken. Also ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist vor allem auch eine schöne Note für diesen ESC-Jahrgang, weil es von dieser Art von Musik eigentlich ja fast gar nichts sonst gibt.
Naja, man hat sich jetzt so ein bisschen davon wegbewegt mit Vincent Bueno. Der war ja halt der hat ja eher so ernsthaftere Musik auch gehabt. Gut, ja gut, das erste Lied von 2020 nicht so, aber 2021 war halt auch eher ein bisschen schwerer. Und jetzt hat man sich tatsächlich für so einen Party-Song entschieden. Mir ist allerdings noch eingefallen, dass mit den DJs beim ESC, das teile ich irgendwie. Das Einzige, was mir ganz gut gefallen hat, war ja dieses Ding aus Norwegen. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das fand ich noch ganz smart, obwohl das eher dieses DJ steht am Plattenteller irgendwie und man weiß ja, dass es Halbplayback ist, ist natürlich tatsächlich immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber jedenfalls ist es was Tanzbares. Es ist ganz okay. Ich habe aber schon mal geschaut. Das findet ja im ersten Semifinale statt. Und das erste Semifinale ist so in meinen Augen das, glaube ich, leicht stärkere von diesem Jahrgang. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da die Österreicher vielleicht ein bisschen schwierig haben werden. Neben so Sachen wie Norwegen oder aber vielleicht auch die Niederlande oder so, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Albanien ist ja auch sehr, sehr hoch gehypt. Und ob sich das da drunter behaupten kann, das, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Was ich noch ganz interessant finde, unsere Österreicher Kollegen Merci Cherie Podcast, die haben ganz exklusiv auch, naja, ganz exklusiv nicht, aber sie haben praktisch gleich am Freitag um 8 Uhr, als die Bekanntgabe dieses Songs war, haben sie auch gleich eine Folge veröffentlicht, wo sie die beiden auch mal interviewt haben. Das ist auch ganz ganz interessant, da könnt ihr mal gut reinhören. Das ist ja, sie sind ja immer ganz tolle Gastgeber. Wir beide waren ja auch schon mal bei den beiden zu Gast. Und da könnt ihr noch ein bisschen mehr über die beiden da auch noch erfahren.
Ja, wollen wir eins weitergehen?
Sehr gerne.
Dann hätten wir die Schweiz, von der wir ja auch lange nichts gehört haben. Das heißt, wir wussten, okay, es wird eine interne Auswahl geben, aber wer wird ausgewählt, mit welchem Song. Und da gab es dann jetzt vor ein paar Tagen auch die Nachricht, okay, wir haben einen, Marius Bär heißt er und ist 28 Jahre alt und hat sehr spät mit der Musik angefangen, hat er jedenfalls erzählt, in seiner Armeezeit. Wahrscheinlich auch durchaus ungewöhnlich. Und sein Song heißt Boys to Cry. Und ich würde sagen, wir lassen ihn sich mal ein bisschen selbst vorstellen, weil wir haben einen File bekommen. Es war ein bisschen länger, ich habe es zusammengeschnitten auf so anderthalb Minuten. Und er erzählt ein bisschen was über sich. Das ist vom Schweizer Fernsehen. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ich würde sagen, fahr ab.
Ja, wie bin ich dazu gekommen, die Schweizer Messis zu vertreten? Es war so, wir haben in der Corona-Zeit haben wir irgendwie dreimal unsere Deutschland-Tour angesagt und konnten die nicht machen. Und wir waren alle ein bisschen niedergeschlagen und dachten, okay, jetzt brauchen wir was, das uns einen Push gibt aus dieser Zeit raus. Und da kam der ESC und ich dachte mir, okay, wenn dann, dann jetzt. Boys to Cry bedeutet für mich, seine Gefühle zu zeigen und sich nicht dafür zu schämen, weil ich glaube, es ist eine große Stärke, wenn man emotional sein kann. Ich hatte als kleines Kind hatte ich eine Zeit, wo ich so eine emotionale Rüstung vor mir getragen habe und ich konnte die dann mit der Musik ablegen und ich konnte wirklich so sein, wie ich bin. Und ich glaube, das ist mega wichtig für alle, dass man einfach ist, wie man ist und dass man sich dann so auch wohlfühlt. Ich tritt meistens barfuß auf Bühnen, weil ich habe es gern. Das sind meistens so dünne Holzplatten und dann spürst du den Bass unter deinen Füßen und das kribbelt zwischen den Zehen und das habe ich gerne. Ob ich barfuß auftrete? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich muss schauen, was das Outfit ist, das sie mir geben und dann werden wir sehen. Aber ich werde es feiern.
In dem ESC. Sehr schön.
Genau.
Sehr schön.
Ja. Klingt sehr nett, oder?
Ja, man hört das so gerne, finde ich, irgendwie dieses Schweizerdeutsch ist das ja nicht, aber so diesen Schweizer Dialekt, also ich höre das immer ganz gerne.
Das File, das mir geschickt wurde, hieß Hochdeutsch, extra im Dateinamen. Was halten wir von seinem Song? Der ist auch sehr ruhig, also eigentlich kann man so ein bisschen die Herleitung nehmen, die du vorhin bei Österreich hattest. Sie machen so ein bisschen das, was Österreich letztes Jahr hatte, also so ein eher, ja, gestandener Sänger mit einer sehr ruhigen, nachdenklichen Nummer, von der ich wirklich auch hoffe, dass sie dann nicht untergeht. Also bei Vincent Bueno letztes Jahr hat es ja nicht geklappt mit dem Finaleinzug. Ich hoffe, dass er das dieses Mal hinkriegt mit Boys to Cry. Ist ja auch sehr getragen, sehr schön gesungen. Witzig ist auch, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Måneskin-Sänger Damiano, der hat ja ein Boys to Cry-Tattoo, ne? Zumindest hat er das öfter mal gezeigt. Also ich glaube, dass man weiß ja nie, der ist ja zugetackert mit allem. Ich glaube, es war sein Körper, auf dem das zu sehen war. Also ich glaube, durchgestrichen Don't und Do drüber, also auch Boys to Cry. Nette Schleife dann auch. Aber ja, natürlich, Marius Bär hat es jetzt richtig schwer, nach Luca Henny, der Vierter geworden ist, und John Steers, der Dritter geworden ist, da jetzt für die Schweiz anzutreten. Aber der Song ist gut. Und ja, wie gesagt, also Dritter, Vierter, da sehe ich ihn jetzt nicht. Aber ich hoffe doch sehr, dass er es ins Finale schafft.
Ja, das hoffe ich auch. Ich schaue mir natürlich auch tatsächlich immer so ein bisschen an, was hat so ein Land in den letzten Jahren irgendwie gemacht. Und gerade so in den letzten zwei Jahren, also ja zumindest in dem letzten Jahr, weil es da ja auch ein ESC dann auch gab, haben sie natürlich einen ganz außergewöhnlichen Künstler gehabt. Und was ich da natürlich ganz schön finde, ist, dass man jetzt nicht versucht, das Ganze so weiterzutreiben, sondern einfach auch mal in eine andere Richtung. Ich weiß gar nicht, ist das Swing, was er da macht? Also es hatte, als ich das erste Mal gehört hatte, hatte das auf mich auch so einen weihnachtlichen Vibe eigentlich, so ein bisschen, obwohl es gar nicht um weihnachtliches Thema. Ich fand das mal ganz außergewöhnlich, mal jetzt nicht eine typische Popnummer. Insofern freue ich mich da auch sehr drauf. Und wenn man ihn jetzt auch so reden hört und so, also ich glaube, er kommt da auch bestimmt ganz gut rüber. Das Video ist noch tatsächlich zu empfehlen. Das ist auch ganz liebevoll gemacht mit diesem kleinen Jungen, der da so in so einer Papp-Ritterrüstung irgendwie sich da wahrscheinlich so von den Zugriffen von außen irgendwie immer so versucht, so ein bisschen zu schützen und so. Und das ist irgendwie auch noch auch ganz nett. Also ich finde, erstmal haben die Schweizer da einen ganz, ganz guten Griff gemacht. Also mir gefällt das sehr gut.
Sehr schön, da sind wir uns einigermaßen einig, würde ich sagen. Und jetzt, ich glaube, das nächste Nachbarland, das würde ich dir überlassen, weil du, glaube ich, sehr begeistert warst, als der Song rauskam.
Ja, das ist die 21-jährige Estienne, die eigentlich Estienne den Holländer, also wie soll es eigentlich anders sein, heißt. Und Estienne, das ist ihr Künstlername, also S und 10. Und ja, man hat erstmal eine ganze Weile nur ihren Namen gehört, dann konnte man sich da so ein bisschen reinhören. Das waren, glaube ich, so teilweise so Hip-Hop-Sachen, teilweise waren das auch andere Genres. Und sie hat jetzt, finde ich, einen ganz außergewöhnlichen Song in den Ring geworfen. Sie hat halt auch so eine depressive Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Und in dem Song geht es halt auch um so um dieses Thema, auch um so tägliche Konflikte. Auch das Video ist ja tatsächlich auch so aufgebaut. Und sie hat eine ganz außergewöhnliche Stimme. Und diese Stimmung finde ich auch so, dieses etwas Depressive, dass sie so ein bisschen so aus so hallig irgendwo, als würde sie tatsächlich irgendwo in so einer Grube, in so einer tiefen Grube sitzen und sozusagen das, was man immer in diesen Refrain auch irgendwie hört, dieser Gesang, dieses Huhu irgendwie, das ist eine ganz außergewöhnliche Stimmung. Und das ist einer von den Songs, den ich jetzt in meiner ESC-Playlist, denn wenn der dran ist, tatsächlich immer auch nochmal um so ein paar Schritte nochmal lauter mache und sich ganz außergewöhnlich finde. Und ich drücke ihr die Daumen, dass sie auch diese Stimmung sozusagen auch auf der ESC-Bühne da transportieren kann. Und dann glaube ich, kann das auch tatsächlich ganz weit vorne mitspielen.
Ja, durchaus. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, ey, Niederlande, ihr könnt es doch nicht ernsthaft wiedergewinnen wollen, nachdem ihr diesen Kram 2 Jahre lang an der Backe hattet. Aber es ist ein starkes Ding. Also bei mir ist es jetzt nicht komplett auf der 1 oder so, wie es bei dir, glaube ich, war, nachdem es gerade rausgekommen ist. Aber ich finde das auch stark. Also so das, was du gesagt hast, das würde ich größtenteils unterschreiben. Also es ist wirklich sehr melancholisch, aber so schön melancholisch. Und dann diese Landessprache, ich finde, die stört auch gar nicht. Also manchmal denkt man ja so, ich verstehe jetzt nicht, was da gesungen wird oder so, aber transportiert es ja trotzdem irgendwie. Natürlich ist es viel und gerade im Refrain dann. Also da gibt's ja dann auch nicht viel zu verstehen. Das sind ja einfach Stimmungen und so. Aber ich finde, das kommt super rüber. Und jetzt wissen wir auch, was sie macht, weil wir haben ja am Anfang noch rumgerätselt, so ja, sie macht auch Hip-Hop oder so, kommt sie da jetzt mit einem Rap-Part? Und, nee, gar nicht. Also da wusste ich auch überhaupt nicht, was mich erwartet und bin aber doch durchaus erfreut, dass es jetzt das geworden ist. Doch, kann ich auch verstehen, warum das so hoch gehandelt wird.
Ja, aber
nee, ihr wollt das nicht nochmal gewinnen und nochmal dann ja und, und nochmal schauen, unter welchen Bedingungen und so, glaubt's mir.
Ja, und nochmal auf dieses Niederländische. Also es ist wohl jetzt seit 12 Jahren das erste Mal, dass die Niederlande wieder in der eigenen Landessprache. Und wir erinnern uns, das war Schalali Schalala.
Oh,
und da merkt man auch mal, wo die Niederlande tatsächlich herkommen. Und seit Jahren haben sie, Estienne ist auch in den Niederlanden wohl, hat sich da wohl auch schon einen Namen gemacht. Und mittlerweile holt das niederländische Fernsehen tatsächlich auch wirklich entweder große Talente oder Leute auch, die schon so ein bisschen Namen oder auch einen größeren Namen haben. Also das ist schon mittlerweile auf einem Level, das erfreut einen tatsächlich auch so ein bisschen, wo man so denkt, boah, die nehmen das auch wirklich ernst und machen das irgendwie. Und wenn wir da so gucken und Schalali, Schalala, ich glaube, das war ja von dem von dem Erfinder Vater Abraham, irgendwie aus dieser Richtung kam das ja dann. Ja, es wird halt heute immer noch wie so ein Meme irgendwie halt mit abgefeiert, aber es war halt schon, dass man dachte, ach Mensch, Leute, ernsthaft. Und das ist halt so, ich habe es mir tatsächlich mal übersetzen lassen in diesem Niederländischen, und ich finde auch, selbst der Text ist halt auch nicht nur 0815. Es ist tatsächlich, das spielt so mit so gewissen Begrifflichkeiten, und also man kann das sehr gut nachvollziehen, ohne dass das Eigentliche so tatsächlich so benannt wird. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz groß, und hört sich ja auch, also die Sprache hört sich ja auch schön an. Also das finde ich irgendwie ganz schön. Ja, ich bin mal sehr gespannt.
Ja, dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, als du mal wieder eine Liste gepostet hattest von deinen aktuellen Favoriten. Weil wir haben, glaube ich, beide den kroatischen Vorentscheid nicht geguckt. Korrigier mich, aber
nee,
ich habe ihn nicht gesehen.
Nee, habe ich nicht geguckt, genau. Mhm.
Und dann tröpfelt das ja alles immer so ein. Du hast es gesagt, manchmal 5 oder 6 an einem Samstagabend. Und dann habe ich aber gesehen, huch, der Sascha, der hat ja Kroatien so hoch bei sich drin. Also hoch in dem Fall zumindest in den eigenen Punkten. Und das war bei mir auch. Und da hätte ich gedacht, da bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der das einigermaßen weit oben hat. Ich weiß auch selbst nicht, warum. Aber ich finde, da müssen wir dann doch noch mal kurz drüber sprechen, wo das herkommt. Also es ist Mia Dimsic mit Guilty Pleasure. So heißt der Song. Und genau das ist er komischerweise auch, jedenfalls für mich. Weil ich dachte, das ist so meine Laura Risotto für dieses Jahr, wo alle sagen, willst du denn damit so, was singt die Frau? Und jetzt sind wir aber schon zu zweit, die das scheinbar als Guilty Pleasure abfeiern. Weiß nicht, ob es für dich das überhaupt ist, aber ich muss ja sagen, ohne dass ich jetzt was von ihr zum Inhalt gelesen habe, wie es auf mich wirkt, finde ich den Inhalt so leicht fragwürdig. Also sie ist irgendwie vergeben und dann hat sie nebenbei aber auch noch einen anderen, mit dem wird sie aber gern weglaufen, aber das geht nicht, das weiß sie dann auch. Und dachte ich mir so, okay, gut, dass das so eine eher zerbrechlich klingende Frau singt und nicht so ein Testosteron-Typ, weil dann wäre es richtig unangenehm. Also so, ich kann für mich noch nicht einordnen, was ich an diesem Song so richtig mag, außer, also ihr Gesang ist schön und so die Melodieführung auch, aber ansonsten grusel ich mich ein bisschen vor mir selbst. Jetzt wollte ich nur mal mit dir abgleichen, wie es dir dabei geht und warum du den so hoch hast.
Ich bin tatsächlich noch nicht so tief eingestiegen wie du. Ich habe mir da tatsächlich den Song auch noch nicht jetzt so in der Tiefe irgendwie halt mir mal angeguckt. Weiß jetzt gar nicht, ob ich im Songcheck da auch nachher dran bin, mich da genauer mit zu beschäftigen. Bei mir war es tatsächlich einfach nur beim Hören des Liedes, da habe ich so gedacht, was ist das? Mich erinnert es ein bisschen, weiß ich gar nicht, an eine Katie Melua, so ein bisschen von der Melodie her. Es ist einfach ein schön sich anzuhörendes Lied. Also das hat mir irgendwie gefallen, und ich kann es tatsächlich auch gar nicht so recht beschreiben. Wenn ich jetzt so tief reingehe, vielleicht finde ich das hier gar nicht mehr so. Manchmal ist es vielleicht gar nicht, vielleicht ist manchmal gar nicht so, so gut, wenn man das tut. Das müssen wir natürlich hier so ein bisschen, um dann auch hier im Podcast auch mal mit ein bisschen mehr Futter dann irgendwie auch drüber zu reden. Aber ich finde, ich habe tatsächlich auch den kroatischen Vorentscheid nicht gesehen. Ich glaube, das war auch irgendwie an einem der Wochenenden, wo man so dachte, nee, also ich habe jetzt nicht noch einen sechsten Bildschirm, um das jetzt irgendwie noch auch noch mit zu verfolgen und so, und das macht einfach dann auch irgendwann auch keinen Spaß mehr, und dann habe ich einfach abgewartet, wer hat das Ding gewonnen, und das fand ich, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich habe gerade noch mal geguckt, ist bei mir im Moment auf Platz 3, aber das muss man irgendwie wirklich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich bin ja auch bei diesem wie heißt das nochmal, My Eurovision Score irgendwie, da kann man ja seine Werte reingeben, auch für die Vorentscheide, und dann kann man das auch entsprechend dann mal posten, und ich bin im Moment noch so in der Phase, wo ich den einen Tag irgendwie das irgendwie ganz vorne und in dem anderen Tag mal irgendwie das wieder irgendwie, also da bin ich noch irgendwie dabei, aber ich glaube schon, dass Kroatien bei mir irgendwo in der Top 10 mitspielen wird, das glaube ich auch. Also, ist doch mal ganz schön, wenn wir auch mal einen Song irgendwie beide irgendwie da ganz gut finden. Und es war doch mal lange Zeit, dass mal ein ESC-Beitrag auch mal Guilty Pleasure heißt. Also insofern ist das doch jetzt auch irgendwie mal ganz schön.
Ja, das ist die Metaebene komplett gut abgedeckt.
Genau, genau.
Ja, was haben wir noch? Vielleicht kurz unsere Freunde erwähnen aus Georgien, Zirkus Mirkus, die schon lange bekannt sind, dass sie teilnehmen, aber bekannt dann auch wieder nicht im Sinne von, wer ist denn das eigentlich, was ist das für ein Künstlerkollektiv? So genau wissen wir es, glaube ich, immer noch nicht. Oder? Hast du da irgendwas gehört?
Nee, irgendwie nee. Nicht.
Aber jedenfalls, es gibt jetzt einen Song und sie wollten den wohl mit einem schönen bunten Video veröffentlichen und haben das jetzt aber nicht getan. Also sie wollten ihn dann wohl eigentlich gar nicht veröffentlichen oder zumindest auch dann keine Bilder dazu zeigen, aber haben geschrieben, ja, wir müssen den jetzt natürlich rausbringen, EBU-Regeln und so weiter. Und haben deswegen, das Video ist quasi so ein schwarzer Screen, auf dem sowas draufsteht wie, ja, diese Künstler verurteilen die russische Invasion der Ukraine. Also Georgien ist da ja auch, weiß da ja auch, worüber es redet, leider, wenn man so an 2008 denkt. Und deswegen haben sie sich entschlossen, das so zu machen. Also es gibt sozusagen nur ein Audio dann auf YouTube zu hören von ihrem Song. Lock Me In heißt der. Der hat mich jetzt überhaupt nicht umgehauen. Also mal sehen, was sie da auf der Bühne machen, wie es dann da aussieht. Aber dadurch, dass jetzt ein Video fehlt, ist es auch schwer zu sagen, was uns da erwartet. Aber ich habe ihn jetzt dann einmal gehört und ja, dachte eigentlich, dass die uns besser unterhalten. Vielleicht tun sie das auf der Bühne noch. Aber war natürlich ein guter Hinweis und auch gut, dass sie sagen, okay, so bunt wollen wir jetzt nicht. Das ist ihr gutes Recht, kann man, glaube ich, super gut verstehen.
Also ich glaube, sie haben jetzt zumindest erstmal das abgeliefert musikalisch, was man auch von ihnen schon so kennt. Man kann sich ja so ein bisschen in den Streaming-Diensten so ein bisschen reinhören. Das sind ja so Indie-Pop-Sachen. Der Song ist auch relativ kurz, geht irgendwie 2 Minuten 54, also unterschreitet auch sogar nochmal die 3-Minuten-Grenze. Und ich glaube, wenn das jetzt eine Band aus Frankreich wäre oder wie auch immer, dann hätte man das wahrscheinlich jetzt nicht auf diese Art präsentiert. Aber du sagtest das ja auch schon, Georgien hat ja da auch ein Thema. Die haben ja auch schon einige Gebiete an Russland abgetreten und die haben ja auch schon die Erfahrung mit Krieg und so weiter gemacht. Und insofern ist das natürlich da irgendwie ganz schwierig und wir sind jetzt ganz lustig und so weiter. Ich hoffe, dass sich das dann wenigstens dann auf der Bühne transportiert. Und zumindest seit der Ankündigung, dass sie das machen werden, ist ja auch irgendwie ganz, ganz interessant, was da wirklich noch kommt. Was ich an Georgien immer ganz schön finde, ist tatsächlich, die scheren sich da auch nicht um irgendwelche Trends, die beim ESC eventuell ankommen könnten, sondern die bringen einfach ihre Musik. Und das haben sie, glaube ich, irgendwie wieder ganz, ganz gut hingekriegt. Und insofern kann man das auch sehr gut honorieren und sagen, wirklich, das haben sie schon mal gut gemacht.
Ja, ob wir jetzt von gut gemacht überleiten können, ist die Frage. Denn eins müssen wir dringend noch besprechen und vielleicht überlasse ich es dann doch teilweise dir, weil es bei mir zu negativ wäre. Magst du mal sagen, was sich Großbritannien ausgedacht hat, nachdem wir auch lange nicht wussten, womit sie kommen? Ich habe dir schon aus Spaß geschrieben, wahrscheinlich verpassen die einfach die Frist und wir sind nicht dabei. Mist, schade. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber sie haben die Frist nicht verpasst.
Ja, die BBC hat ja, tut sich ja auch immer sehr, sehr schwer mit dem ESC. Ich weiß gar nicht, wann das war. War das noch im letzten Jahr? Haben sie ja angekündigt, mit diesem Plattenlabel Tap irgendwie zusammenzuarbeiten. Da sind jedenfalls namhafte britische Künstler irgendwie halt auch unter Vertrag und die werden ja, Lana Del Rey ist da, glaube ich, zum Beispiel, glaube ich, auch unter Vertrag. Und und da mit denen zusammen hat man da jetzt wohl nach einem Künstler gesucht. Und wann ist der denn rausgekommen? Ich glaube Mittwoch oder Donnerstag, also es ist noch nicht so wahnsinnig lange her. Gab es ein Video, Sam Ryder heißt der. Man sieht ihn erst so in einer Talkshow-Situation und dann plötzlich, als das Interview also scheinbar losgeht, fängt er dann auch an zu singen. Spaceman heißt der Song. Und da habe ich erst so gedacht, ja, kann man machen. Ist auch sicherlich so beim Reinhören, beim Nebenbeihören auch ganz nett. Ist aber vielleicht irgendwie, naja, werden wir mal schauen. Und dann habe ich aber gelesen, dass der gute Mann irgendwie auch einen TikTok-Kanal hat und diverse Ich glaube, also so wie ich das jetzt sehen kann, es sind noch nicht so wahnsinnig viele Videos, aber irgendwie, ich schätze mal, seit der Pandemie im Sommer 2020 irgendwie damit angefangen hat, da irgendwie bei TikTok ja diverse Songs zu covern von Queen, von Adele, also wirklich. Und da muss ich sagen, boah, was für eine Hammerstimme. Also für meine Begriffe macht das auch oftmals ein bisschen zu laut, zu brüllig, aber man merkt irgendwie, das ist ganz, ganz toll. Da ist noch so ein, da sind dann noch solche, wie nennt sich das immer, Duett irgendwie halt auf TikTok. Da haben sich dann diverse Vocal Coach irgendwie dann so mit eingeklingt, die sich das auch anhören und die dann sagen, Mensch, boah, der ist ja voll im Ton drin und so weiter und ganz große Klasse. Also die sind da so ganz überschwänglich. Und da bin ich jetzt so ein bisschen dabei, dass ich so denke, naja, vielleicht ist er da wirklich auf der Bühne irgendwie auch ein großer Hammer. Aber mir fehlt bei dem Song so ein bisschen, da müsste eigentlich mehr ein Song dahinter stehen, der so mehr Hitqualitäten hat. Das ist einfach jetzt so ein normaler Song, wie man ihn überall irgendwie halt hört. Und das muss eben halt jetzt durch seine Stimme ausgefüllt werden. Es ist besser als manch anderes. Ich würde mal sagen, seit Lucy Jones ist, glaube ich, jetzt mal wieder ein Künstler, der auch, glaube ich, auch eine Präsenz auf der Bühne mitbringt. Eine gute Stimme, eine erstaunlich gute Stimme. Und jetzt werden wir mal gucken, also wo die dann mitspielen. Großbritannien ist ja ähnlich wie Deutschland sowieso im Finale. Also da gibt es erstmal keine großen Anstrengungen, da irgendwie sich dafür zu qualifizieren. Aber werden wir mal schauen. Aber du bist wahrscheinlich nicht so ganz von überzeugt, ne?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also gute Stimme, ja, mag sein, aber der Song besteht ja eigentlich nur aus diesem sehr hohen Gesang. Und den finde ich eher unangenehm. Also du sagst es auch, der Song ist jetzt auch nicht so der große Reißer und dann eben dieser hohe Gesang die allermeiste Zeit. Das ist in meinen Ohren, kommt das nicht so gut an. Wie man vielleicht weiß, dass ich den hohen Gesang manchmal nicht so mag. Außerdem finde ich, das hat Potenzial für richtig schlechtes Staging. Wenn man so überlegt, was Großbritannien da in den letzten Jahren so hingebaut hat von irgendwelchen überdimensionalen Trompeten oder so, dann will ich gar nicht wissen, was die sich bei einem Song namens Spaceman ausdenken.
Da stehen also zwei Raketen oder so.
Ja, sowas in der Art, genau, irgendwelche überdimensionalen Astronauten, die ganze Zeit winken oder so. Also ich will es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich glaube aber, da ist viel Potenzial für Schlechtes dabei. Deswegen hat es mich auch eher gewundert, dass das so abgefeiert wurde. Und dann habe ich versucht, mich zu erinnern, wie das bei den anderen Beiträgen ist. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, ohne das jetzt richtig belegen zu können, dass man bei Großbritannien eigentlich immer im ersten Moment erstmal denkt, ja, ist doch ganz gut. Also bei James Newman haben wir auch so, oh ja, irgendwie gute Stimme, der kommt auch sympathisch rüber und so. Und dann steht er da auf der Bühne in Rotterdam und man denkt, Alter, was haben die denn mit dem gemacht? Und so, vielleicht ist der auch gar nicht schlecht, aber es ist alles so um ihn rum ist so schlecht. Und was soll das? Und dann holt er da irgendwie keinen einzigen Punkt und so. Was jetzt auch nicht super verdient war, also er hätte schon Punkte verdient gehabt, aber dann war es am Ende dann doch wieder viel schlechter als gedacht. Ich hoffe, dass ihm das jetzt nicht auch passiert, aber also mich überzeugt das gar nicht und deswegen hat es mich gewundert, dass viele so, natürlich ist die Twitter-Blase wieder nicht für irgendwas repräsentativ, aber dass viele ihn so abgefeiert haben. Und Social-Media-Star ist immer so ja und nein, ja, er hat irgendwie wahrscheinlich das Selbstbewusstsein, irgendwie da rauszugehen, aber es gab hier jetzt auch in einigen Vorentscheiden, wo es dann heißt, okay, jetzt hier große Nummer auf YouTube oder hier die TikTok-Wildcard oder so, das sind jetzt nicht immer die, die alles komplett abreißen. Also das jetzt schon mal als richtiges Qualitätsmerkmal, jein.
Das ist auch mehr so, das hatte ich auch eher gemacht, weil ich hatte gesehen, dass er bei TikTok ist, weil ich dann einfach mal hören wollte, wie ist der live? Also bei TikTok war es dann halt nur so, dass ich dann so dachte, boah, irgendwie, also der hat sich wirklich auch an Sachen so von Freddie Mercury oder so irgendwie rangetraut. Auch nicht nur karaoke-mäßig nachgesungen, sondern auch ein wenig anders auch interpretiert, was ja auch schon immer eine gute Sache ist. Also ob er da jetzt wirklich und wow und er ist jetzt bei TikTok und so, also da habe ich mich jetzt auch nicht von beeindrucken lassen. Ich glaube, es ist bei Großbritannien so ein bisschen, ich glaube, dass die ESC-Gemeinde es, glaube ich, auch gerne sehr möchte, dass auch Großbritannien wieder mal wirklich auch mal was Großes wieder zum ESC
ja,
schickt.
Ja,
naja, und ich kann mich aber schon erinnern, dass so in den letzten Jahren die Euphorie nicht so besonders groß war. Insofern denke ich mal, ja, gucken wir mal. Also ich kann mir aber auch vorstellen, also er hat auch eine Art, die auch wiederum andere Leute vielleicht nicht so toll finden. Aber wir werden mal gucken. Also vielleicht macht er auch ja, wenn er da in Turin ist, auch eine gute Figur, wenn er da irgendwie halt so die Pressetermine wahrnimmt. Vielleicht ist er auch noch ein ganz lustiger Typ und das kann dadurch vielleicht noch so ein bisschen gewinnen. Das sind ja auch Dinge, die soll man ja auch nicht so ganz unterschätzen, damit die dortigen Medien wohlwollend dann auch über den Beitrag irgendwie schreiben. Also werden wir mal gucken. Also jedenfalls, ich höre es gerne und ich denk nicht irgendwie, wenn es in meiner Playlist dran ist, irgendwie, oh, jetzt das wieder und ich verdrehe die Augen. Also insofern, das fand ich schon mal irgendwie ganz nett.
Ja, am selben Tag kam der belgische Song raus, den finde ich geiler. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
Und da habe ich es eigentlich genau umgekehrt.
Endlich sind wir mal nicht einer Meinung. So.
Ja, erzähl doch mal Belgien, was da los ist.
Nö, viel mehr wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ja, Jérémy Maquez hat jetzt endlich seinen Song rausgebracht. Dass er der Teilnehmer ist, das wissen wir tatsächlich schon ewig, weil er war, glaube ich, der allererste, ne, der damals bekannt gegeben wurde.
Ja, ich glaube,
also,
ja.
Nur der Name. Und jetzt haben wir einen Song und der heißt Miss You. Und man denkt am Anfang so, ach, das ist jetzt irgendwie ruhig und balladig. Und dann wird das aber richtig kraftvoll und ich habe auch schon gelesen, dass einige sich ein bisschen dran stören, dass er dann richtig schreit. Aber ich finde das geil, weil das hat für mich so eine richtige Power und ich hoffe, dass er das auch super umsetzen kann auf der Bühne. Aber mir gefällt es, weil das wirklich, das hat so einen Nachdruck, der mir gut gefällt.
Ja, das ist ja immer ganz interessant irgendwie, was einen dann irgendwie, was einen dann wirklich so catcht. Und mir geht das irgendwie so nicht. Ich höre mir das so schulterzuckend irgendwie halt an und denk so, ja, kann man machen. Also, aber ja, was ist denn das nächste Lied? Also so irgendwie für den Hype, der da tatsächlich um Belgien schon gleich irgendwie zu ich glaube, wir haben es auch in einer unserer ersten Folgen jetzt hier in der Saison auch schon, hatten wir ihn schon besprochen, weil er ja eben auch da irgendwie so einen Fußballhintergrund ja auch hat. Auch seine Insta-Stories, da sieht man ja auch ihn öfter mal so mit Fußballkollegen irgendwie dann rumhängen oder auch spielen oder wie auch immer. Und insofern, ja, war das schon mal so ganz interessant, weil der auch irgendwo sozusagen in zwei Welten sich da irgendwie bewegt. Aber ja, ist auch ein gut gemachtes Video, was da jetzt auch mit der Songveröffentlichung rausgekommen ist. Aber es ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt, dass ich so denke, ja gut, also das.
Dann müssen wir, glaube ich, mal überleiten auf das, was am Samstagabend noch so war. Ne? Wir hatten noch drei Vorentscheide und natürlich müssen wir erstmal klären, welche hast du denn überhaupt geguckt? Also zur Auswahl waren Schweden, Island und Portugal.
Ich würde jetzt sagen, ich habe tatsächlich alle drei geguckt, wobei Island wirklich mehr so aus so einem Augenwinkel heraus. Ich habe irgendwie Schweden und Portugal jeweils mir auf den Fernseher geklatscht und auf dem Notebook hatte ich dann Söngve Kepnin da irgendwie nebenbei laufen. Habe da größtenteils auch soweit auch alles mitgekriegt, weil ich im Vorfeld mir auch mal alle drei Timelines irgendwie mir dann auch angeschaut habe. Ja, und bei dir, was hast du dir hauptsächlich angeguckt?
Also ich habe Schweden geguckt, komplett. Mhm. Und dann habe ich mir die Entscheidung in Island angeguckt, also nicht die einzelnen Auftritte, sondern das, was dann halt hinten rauskam bis zur Entscheidung. Und dann habe ich umgeschaltet auf Portugal und habe gedacht, gut, dass ich mir das nicht komplett angeguckt habe, weil das ist mir wirklich zu verkopft künstlerisch, da können wir ja gleich noch weiter drauf eingehen. Aber hatte ich ja auch noch ein paar Stunden, die ich mir dann mit deren Intervall-Acts antun durfte.
Ja, dann würde ich sagen, dann starten wir doch mal mit dem Melodiefestivalen, das da gestern Abend ins Finale dann gegangen ist. Ja, wie hat dir denn die Show gefallen? Fangen wir doch mal so an.
Ja gut, das können die Schweden, ne, diese Show. Das wissen wir von Melodiefestivalen der letzten Jahre. Das wissen wir auch von den ESCs, die sie so ausgetragen haben in letzter Zeit. Ja, das, also, das war natürlich auch, die hatten den Vorteil einer vollen Halle. Also ich glaube, die im englischen Stream haben am Anfang irgendwas von 20.000 gesagt, dann haben sie was von 30.000 gesagt und irgendwann haben sie es auf 27.000 präzisiert, die da alle wirklich saßen wie vor Corona, also ohne Masken und Party und mit Fahnen und ja, man guckt sich das so an und denkt, ja, irgendwie geil, aber irgendwie auch, so, es ist so ein Mix da draus, aber gut, da sind nun mal die Regeln aufgehoben und wer hingehen will, der geht hin. Aber das hat natürlich schon was gemacht mit der Show. Das ist ein bisschen so, wie wir es von Dänemark auch erzählt haben beim letzten Mal. Das hat die Show natürlich sehr hochgehoben. Also dann waren es wieder so Beiträge, ja, die waren halt schwedisch. Ist halt dieser Pop, den man kennt seit Jahren und man auch manchmal denkt, oh, ey, ist das jetzt hier Halbfinal aus die Show oder was? Also, ja, ging so. Also ich habe mir bei manchen dann auch gedacht, das ist ins Finale gekommen, um Gottes Willen, wie waren denn die Halbfinals? Weil das muss ich jetzt mal dazu sagen, dadurch, dass diese Samstage ja so vollgepackt waren, wie wir es hier schon mehrfach beschrieben haben, habe ich mir wirklich gedacht, okay, dann gucke ich jetzt vom Melodiefestivalen, von den Halbfinals gar nichts und lass mich dann einfach nur komplett aufs Finale ein. Aber bei manchen habe ich gedacht, was war denn da noch im Halbfinale, was da nicht weitergekommen ist? Weil die sind ja auch immer so aufgebaut, dass sie da mehrere Halbfinals und dann kommen ein paar weiter und so weiter und dann haben wir irgendwann ein Finale beisammen. Da habe ich gedacht, das hätte jetzt qualitativ aber doch hochwertiger sein dürfen in den einzelnen Beiträgen. Und dann natürlich hast du wieder diese ganzen Untoten, die alle immer wieder kommen. Ja, also so, dass du denkst, ey, das sind doch diese Namen, die sind doch bei jedem Melodiefestival. Also ich glaube, als Historiker hast du es in ein paar Jahren schwer, wenn du das Line-Up siehst, da irgendwie das Jahr zu bestimmen. Wahrscheinlich kannst du nicht mal das Jahrzehnt zweifelsfrei bestimmen, weil es meistens irgendwie dann doch dieselben Nasen sind, die dann da auftreten. Ja. Das erstmal so zu rundrum zur Show, bevor wir jetzt einzeln auf Siegerin dann auch eingehen. Dein Eindruck gerne dazu?
Du hattest tatsächlich, weil du eben sagtest, englischer Kommentar, du hattest dir den Stream von der.
Ja,
das ist ja übrigens auch irgendwie ganz, ganz großartig. Ich hatte es mir allerdings dann im Original angeguckt. Nein, ich kann nicht Schwedisch, aber ich habe es einfach dann mal so über mich berieseln lassen. Und das ist ja auch eine schöne Sache, dass man sozusagen als internationaler Zuschauer dann sich den englischen Stream da auch raufpacken kann und man kriegt tatsächlich auch ein bisschen noch so Hintergründe mit. Das ist natürlich irgendwie tatsächlich
genau,
auch ganz schön.
Genau, deswegen habe ich es auch gemacht. Ja.
Das ist dann
ja, also ich verstehe ja ein bisschen Schwedisch dadurch, dass ich auch ein bisschen Dänisch und Norwegisch verstehe. Aber genau das wollte ich mir dann auch anhören. Also erstmal, wie das überhaupt ist, das ist ja ein geiles Feature. Ne? Also musst du dir mal überlegen. Das ist einfach eine schwedische Samstagabendshow. Und die wissen, das wird aber raus in die Welt übertragen. Und da setzen wir dann zwei Leute auch noch hin. Mhm. Die dann auf Englisch kommentieren und wirklich Hintergründe liefern zur Show, zu den Leuten, die da auftreten und so. Das hat mir gut gefallen. Deswegen war ich auch froh, das eingestellt zu haben.
Ja, also gestern Abend habe ich tatsächlich auch munter irgendwie halt so mitgetwittert. Ich bin gestern Abend auch so ein bisschen zu der Überzeugung gekommen, ich mache da ja auch kein Hehl draus, ich bin jetzt kein großer Melodiefestivalen-Fan, also nicht insbesondere nicht der Musik, die da sozusagen zur Auswahl stehen, aber es ist immer sehr, sehr einfach, darauf auch reinzuhauen und gestern Abend nur schon alleine das Opening, da habe ich auch noch dazu getwittert irgendwie, nur schon alleine das Opening haben die Schweden einfach mal ebenso hingenagelt, während wir uns mit Italien-Klischees im deutschen Vorentscheid irgendwie bemüht haben und da irgendwie so eine Schulaufführung da gemacht haben, ist das einfach ganz große Unterhaltung, da werden auch Emotionen transportiert. Es ist halt, also so ein bisschen, ich will das jetzt gar nicht auf diese schlechte Schiene irgendwie halt so bringen, aber so ein bisschen ist es eben halt so, wie zum Beispiel RTL sich so aus Bachelor, Dschungelcamp und wie auch immer so untereinander die Leute so umgetauscht werden, ist auch bei Melodiefestivalen mittlerweile da auch so ein Cast an Sängern, die da immer wieder antreten. aber die eben halt auch, mal abgesehen von der Musik, einfach auch alle gut singen können und auch wirklich eine absolut geile Bühnenpräsenz irgendwie halt haben. Und das macht das Ganze natürlich dann auch so sehr professionell. Und für die Liebhaber dieses Melodiefestivalen ist das einfach ganz großes Kino. Und das ist wirklich irgendwie ganz groß. Ich würde dir aber da tatsächlich beipflichten und ich glaube, das werde ich auch in den nächsten Jahren tatsächlich eher so tun, dass ich mir die Vorrunden auch gar nicht antun werde, sondern dann irgendwie in der Woche davor dann einfach mal gucken, so, wer hat sich da jetzt für das Finale qualifiziert? So, und das sind dann ja die vermeintlich Besten, die sich da irgendwie durchgerungen haben. Und dann kann man da einfach die Füße hochlegen und sich davon berieseln lassen. Also da noch irgendwie zu sagen, oh, und das wird nichts und so weiter irgendwie. Es ist halt einfach normale Fernsehunterhaltung, die ist halt auch auf das schwedische Publikum irgendwie halt zugeschnitten. Wie es sich dann nachher beim ESC irgendwie macht, also bisher haben sie sich ja eigentlich immer fürs Finale qualifiziert und insofern gibt ihnen der Erfolg ja irgendwie auch recht. Und dafür war das gestern Abend, glaube ich, ein wirklich sehr guter und unterhaltsamer Abend. Also und ja, und wie gesagt, zu den Beiträgen hast du ja eben auch schon gesagt, da können wir ja jetzt nochmal gleich im Einzelnen irgendwie halt drauf zugehen. Ja, dann gucken wir uns doch mal so die Titel an. Ich würde mal sagen, vielleicht fangen wir sogar gleich auch mit der Siegerin an. Da können wir irgendwie auch tatsächlich schon noch mal. Cornelia Jakobs hat das gewonnen mit Hold Me Closer. Sie hat das schon zum dritten Mal versucht. 2011 und 2012 war sie bereits schon mal angetreten. Ich fand, dass das ein bisschen sich hervorhob aus dem, was da sonst so stattgefunden hat. Das vom Staging her war das relativ simpel. Da war hinten so ein rundes Segel im Hintergrund, mit dem sie dann nachher zur zweiten Hälfte des Liedes auch noch so ein bisschen mitspielt und so. Sie tritt da auch barfuß irgendwie halt auf. Im Übrigen waren da ja einige barfuß. Es hat irgendeiner bei Twitter schon geschrieben, sollten wir mal den Schweden Schuhe kaufen. Also insofern, ja, war das eben halt dann auch noch mal so ein Gimmick. Und ich kann mit diesem schwedischen Beitrag eigentlich ganz gut leben. Wie geht's dir damit?
Ja, ich glaube, du hast es damit ganz gut ausgedrückt, indem du gesagt hast, hat sich ein bisschen abgehoben.
Ja.
Das war nämlich auch mein Eindruck. Also, ja, es ist okay, es ist ein okayer Popsong. Es ist natürlich wieder so diese Schiene, so Frau singt, ja, kann man machen, ist okay. Ich verstehe nicht, warum das jetzt super gehypt wird. Es ist in Ordnung. Es ist halt wahrscheinlich das, was Schweden gerade bringen kann. Ich war da aber auch halbwegs emotionslos, weil ich nicht wirklich einen Favoriten aus diesem Feld hatte. Also waren ein paar Sachen dabei, die mich okay unterhalten haben. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, um Gottes Willen, wie kommt das ins Finale? Und da ist das, glaube ich, so als Konsens ein ganz okayer Siegertitel dann.
Wer hat dir denn sonst noch ganz gut gefallen?
Also ich fand dann am Ende, nachdem man alles gesehen hatte, fand ich dann die Nummer 1 ganz gut, Clara Hammarström. Jetzt auch, ohne dass sie mich jetzt super umgehauen hätte, aber das hatte, fand ich, der Song noch so ein bisschen, dass er in Erinnerung geblieben ist. Und ganz am Ende Medina, die da um die brennenden Mülltonnen rumgetanzt haben, was eigentlich überhaupt kein ESC-Auftritt ist, aber die haben halt die Halle ganz geil abgerissen. Also das war wirklich so ein Auftritt, den musst du von der vollen Halle machen und dann bringt der Stimmung. Und genau das hat er rübergebracht. Deswegen muss man den nicht zum ESC schicken, aber der hat mich an dem Abend ganz gut unterhalten.
Ja, die hätte ich auch tatsächlich noch als zweites da gesehen. Also wenn die das gewonnen hätten, dann wäre das auch noch irgendwie, ist ja so ein bisschen so ein Mix aus Schwedisch und Spanisch, den die beiden da singen. Und das ist halt dann wirklich nochmal so eine Nummer, die so nach vorne ging. Es war halt tatsächlich über weite Strecken war es halt dann wirklich auch dieses typische Melodiefestivalen-Ding. Wer eigentlich da ziemlich abgewatscht wurde, waren die ehemaligen ESC-Teilnehmer. Ja, also John Lundvik war noch so im letzten Drittel, Robin Bengtsson. Und dann denke ich halt auch so, boah, ey, Anna Bergendahl und Schweden, die werden, glaube ich, auch keine Freunde mehr. Also das war ja wirklich ganz, ganz übel, sie hat insgesamt irgendwie nachher 18 Punkte irgendwie gekriegt, 29 Punkte gekriegt, von den Zuschauern 18, also und so von den Jurys da auch irgendwie lange Zeit erstmal gar nichts. Also die beste Punktzahl hat sie noch irgendwie dann aus Spanien bekommen. Und ja, also ich fand den Song leider auch nicht besonders geil von ihr. Also das war dann auch mal wieder so, sie setzt sich da irgendwie so ein Country-Hütchen auf und macht da irgendwie dann auch noch mal den Esten Stefan noch mal so ein bisschen nach. Gut, das konnte sie natürlich nicht wissen, dass in Estland da auch so eine Nummer gewinnt. Aber das war dann auch eher so, ja, hat mich auch eher so ein bisschen kalt zurückgelassen. Also das war dann auch nicht besonders gut. Und wie gesagt, und die anderen beiden ESC-Teilnehmer ja eben halt auch mit einer Riesenklatsche. Also da sagt man sich wahrscheinlich auch im schwedischen Publikum irgendwie, naja, die waren ja da schon mal da. Und Anna Bergendahl ist ja, glaube ich, die Letzte, die beim ESC mal im Semifinale hängen geblieben ist. Vielleicht.
Ja, die haben irgendwo noch eine Kiste mit Knicklichtern fürs Finale stehen, glaube ich.
Ja, und ich denke, ich weiß es nicht, ob die Schweden da noch eine Rechnung mit ihr offen haben und sagen, nee, die wollen wir da nicht, weil die ist nicht erfolgreich. Aber das finde ich natürlich ein bisschen schade, weil sie hat eine sehr außergewöhnliche Stimme und da könnte man natürlich wirklich mal mit einem guten Song was machen, aber da hat eben halt auch Thomas Gison mitgeschrieben und vielleicht war es auch das. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Das,
ja, also um die drei nochmal irgendwie abzufrühstücken, also Anna Bergendahl, den Song fand ich gar nicht so schlecht. Ich habe ihn deswegen gehasst, weil ich keine Pferde mag und da waren die ganze Zeit Pferde irgendwie hinten drauf zu sehen auf der Leinwand. Das hat mich gestört. Bei John Lundvik, das war ja ein super schnarchiger Song, aber der hatte eine Kameraeinstellung, da bin ich fast gestorben, so toll fand ich die. Das war wirklich, weil dadurch, dass der Song ja so lahm war, hatten alle irgendwie ihre Lichter, also heutzutage sind das ja meistens die Handylichter an. Und du hast dann ihn von hinten gesehen, so ganz breiter Shot und du siehst die ganze Halle und er steht da klein in der Mitte und die ganze Halle hat diese Lichter an. Das fand ich so ein schönes Bild und da war mir dann auch ganz egal, was er da gesungen hat oder was er gesungen hätte. Das war für mich so das Bild des Abends, einfach weil das so schön aussah. Ja, und Robin Bengtsson, ich hab's getwittert, der hat immer noch diesen unangenehmen Mackerblick drauf, den er schon vor 5 Jahren drauf hatte. Ja, ist dann auch mal gut und ich find's auch okay, dass dann Jurys und Zuschauer halt sagen, ja komm, die waren schon mal da und jetzt lass doch mal wen anders und da kann Anna Bergendahl, ich glaube, ich weiß nicht, ob die schwedischen Zuschauer eine Rechnung mit ihr offen haben, aber sie hat irgendwie noch eine Rechnung im ESC offen, habe ich so das Gefühl, wenn sie
ja,
da wiederkommt.
Ja,
ja, meine Güte, wahrscheinlich versucht sie es dann auch nochmal, aber ja, kann sie ja machen, aber die sind ja auch irgendwie ins Finale gekommen, das muss man ja auch dazu sagen. Was ich beim Jury-Voting das abschließend noch irgendwie ganz cool fand, war, dass so viele verschiedene 12 Punkte bekommen haben. Also ist natürlich, erstens zeigt das, wie, ja, ich will jetzt nicht sagen egal, aber wie angeglichen dann manchmal schon die schwedische Musik ist, dass man jetzt nicht einen klaren Favoriten hat aus dieser Reihe, dass eben, wie du sagst, irgendwas sticht ein bisschen raus, aber eben nicht sehr. Und dann war es aber schön, dass sich so ziemlich jeder mal freuen durfte, ne? Also das ist dann menschlich auch wieder nett so, wenn jeder dann mal seine 12 Punkte hört oder, weiß nicht, die Hälfte des Feldes zumindest.
Aber ansonsten würde, wenn, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufzählen, aber wenn man dann sonst die restlichen Songs, das war dann halt, ach ja, es ist also der Soundbaustein. Ach so, jetzt haben sie das gemacht und so. Also das war so wie wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt machen wir mal so ganz lustig so ein Meme auf Melodiefestivalen, welche Art von Musik müsste denn dabei sein so und da müsste man sich eigentlich jetzt nur diese Line-Up von dem gestrigen Finale irgendwie halt dann anschauen und das hätte man dann und das kommt zwar an, das ist auch in Ordnung, kann man ja auch so machen. Wir würden uns freuen, wenn das bei uns hier so abgefeiert würde, ist aber eben nicht. Und insofern, war das aber ein sehr unterhaltsamer Abend. Auf der anderen Seite auch ein sehr kurzweiliger Abend, der nicht so super lang ging. Also etwas über eine Stunde hat es gedauert, bis die Songs durch waren. Dann hatten sie auch schon irgendwie mit Intervall-Acts, war das relativ, sie kamen relativ schnell zum Zuge und hatten dann auch relativ schnell dann auch die Entscheidung. Und ich finde, das macht es dann auch ganz schön, wenn sich das nicht noch so super lange hinzieht, wie wir ja nachher auch noch irgendwie halt besprechen werden. Also insofern war das eine runde Sache und war wirklich gute Familienunterhaltung, würde ich auch sogar sagen.
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, in Schweden darfst du keinen Song alleine schreiben, sonst sitzt du nämlich alleine im Green Room. Die haben jeweils die Songwriter mit dazu gesetzt. Ich dachte mir, was passiert denn, wenn da jetzt einfach einer kommt? Ich habe den alleine geschrieben. Dann muss er da alleine sitzen. Toll.
Ja, so wie beim Junior ESC 2020, genau. Ne, wo dann die Kinder dann teilweise da so alleine sogar nur saßen, weil eben die Corona-Maßnahmen dann so streng waren in manchen Ländern. Das war dann auch so ein bisschen, ja, war auch ein bisschen schade, ein bisschen einsam anzugucken. Ja, und dann war schon so nach einer Dreiviertelstunde, nachdem das Melodiefestivalen losging, dann auch das isländische Söngverkeppnin. Das war eigentlich relativ übersichtlich, das Finale, weil letztlich auch nur 5 Songs zur Auswahl standen. Es gab auch dieses Mal, nachdem Daddy ja gewonnen hatte, letztes Jahr hatten sie ihn ja sozusagen intern nochmal nominiert, auch mit einem neuen Song, hatte man da diesen Vorentscheid ausklingen lassen. Der ist eigentlich unverwüstlich, wird eigentlich immer wieder in der gleichen Art und Weise immer wieder durchgezogen. Es gibt 2 Semifinals und ein Finale. Da treten da Künstler an. In jedem Semi waren 5 Künstler. 2 sind weitergekommen. Ein dritter hat dann sozusagen da eine Wildcard bekommen. Das waren die Amarosis. Und in den Halbfinals ist es immer so, es müssen die Künstler alle auf Isländisch singen. Im Finale können sie sich dann selber entscheiden, in welcher Sprache sie das gerne machen möchten. Und und es war bei diesem Vorentscheid auch so ein bisschen, obwohl ja nur 5 Songs zur Auswahl standen, haben sie letztendlich das ganze Ding auch sehr in die Länge getrieben. 22.45 Uhr ging das Ganze los, also mitteleuropäischer Zeit, und um 23.15 Uhr war das Ganze dann zu Ende. Also es war auch ziemlich aufgeblasen. Dazwischen hatte man natürlich auch nochmal Daddy eingeladen zum Intervall-Act und hat dann auch in so einem kleinen Einspieler mit seiner Frau zusammen auch nochmal so ein bisschen die Eindrücke der vergangenen 2 Jahre auch nochmal geschildert, wie das dann so war. Dann hat er den Vorentscheid gewonnen und dann, ach nee, und jetzt auf einmal fällt das Ganze aus. Dann, dass er diesen internationalen Hype plötzlich mit seinem ersten Song irgendwie halt erlebt hat, irgendwie das Hollywood-Stars das irgendwo gepostet haben. Mensch, guck mal, was da in Island irgendwie da gerade abgeht und so weiter. Und eben immer noch so man denkt dann halt so, ja, wahrscheinlich hätte Island 2020 auch den ESC irgendwie halt gewonnen. Das werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, ob das wirklich so ist. Aber die Chancen standen damals sehr, sehr hoch. Und und es war auch noch Tusse da, obwohl ja das Melodiefestivalen da irgendwie halt dann auch dann war. Das hat aber, glaube ich, damit zu tun gehabt, dass der Söngverkeppnin wurde ja noch mal verschoben, also in dieses Wochenende sozusagen, das Finale, dass da wahrscheinlich schon die Einladung irgendwie halt stand und er da wahrscheinlich nicht mehr von abtreten konnte. Und insofern hat er sich dann in Reykjavik aufgehalten und eben nicht in Stockholm. Hattest du ein bisschen die Show auch verfolgt?
Nee, wie gesagt, erst nachdem alles durch war. Und dann eben so, ja, ich habe bei den Intervall-Acts dann eingeschaltet. Also Daddy, natürlich wusste man auch, das wird jetzt, egal wer gewinnt, nicht mehr diesen Hype geben, den es bei ihm vor 2 Jahren gab. Und Tüsse, ja, habe ich mich auch gewundert, so, was macht er jetzt da? Der gehört doch eigentlich zum Melodiefestival. Und das ist der Kritikpunkt, den wir in Deutschland haben, so von wegen, da muss doch der Vorjahressieger irgendwie sein. Das hatte Schweden dann auch nicht, trotz guter Show. Aber gut, er war halt dann in Island und er war halt, eigentlich, er ist ja total niedlich immer noch, ne? Also wurde dann im Interview gefragt, ja, warst du denn hier in der Blauen Lagune? Er sagt, ja, war ich, aber fand ich total ätzend, da waren nur Pärchen und so. Er trägt ja sein Herz dann irgendwie auch auf der Zunge, das ist ja super niedlich. Und dann hat er auch noch er hat natürlich Voices gesungen, seinen Song vom letzten Jahr, und hat den ein bisschen umgetextet in Richtung Ukraine. Das war auch sehr cool. Ja. Und Also, dass er da aufgetreten ist. Er hat die Show aufgewertet, auch wenn es komisch war, dass er nicht in Schweden war.
Ja, bei den Songs. Ich hatte mir die auch tatsächlich im Vorfeld mal so angehört. Und da muss ich leider auch sagen, da hat Island, finde ich, auch schon nicht erst jetzt dieses Jahr, sondern schon viele Jahre zurückliegend, so ein bisschen den Zenit überschritten. Und insofern bin ich persönlich ganz zufrieden mit dem Song, der da jetzt gewonnen hat. Das ist ein Frauentrio, Sigga, Beta und Elin, mit Hekandi Sol, mit der aufgehenden Sonne. Das ist, ja, man sagt jetzt zu allem ist Country, aber es ist so ein bisschen so, sagen wir mal im Landhausstil, kann man vielleicht dann irgendwie auch so sagen. Aber wirklich eine schöne, runde Nummer. Ich glaube, seit 2013 schickt damit Island zum ersten Mal wieder auch was in Landessprache. Das hat auch wieder so seinen ganz besonderen Charme, dass sie das irgendwie auch tun. Und ich war da ganz zufrieden eigentlich mit der Auswahl. Also es hätte das, was da gestern, also insbesondere waren da noch die englische Übersetzung Daughters of Reykjavik, das fand ich sehr, sehr klamaukig. Und irgendwie habe ich schon so auch in den sozialen Netzwerken, da waren dann auch so kleine Umfragen, welche von den beiden findet ihr dann am besten? Und da waren immer Daughters of Reykjavik immer vorne. Da habe ich noch so gedacht, um Gottes Willen irgendwie, was tun die sich da gerade an? Und das haben sie Gott sei Dank nicht getan. Und insofern bin ich da ganz zufrieden mit dem Ausgang des Söngver Kepnin und bin mal gespannt, wie weit die drei Damen da irgendwie halt kommen.
Ja, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass die Daughters of Reykjavik das gewinnen, weil das war ja dann am Ende das Zweierfinale. Ja, nach der Überraschung habe ich gedacht, ja, okay, also es ist einfach eine solide Folk-Pop-Nummer. Die drei sind ja, glaube ich, auch Schwestern, also irgendwie so eine ganz, ganz nette Chemie da auf der Bühne. Ja, es ist halt schon auch sehr ruhig und so, ob das jetzt so raussticht. Und wie du sagtest, eigentlich ist ja, Daddy war ja der krasse Ausreißer nach oben. Also eigentlich kam ja beim Söngver Kepnin, kamen ja auch manchmal so Sachen raus, wo man dachte, okay, uiuiui, also damit wollt ihr jetzt ernsthaft antreten. Es ist eine solide Nummer, aber Island pendelt sich wieder so ein bisschen bei sich ein nach diesen zwei, wie soll man sagen, nach diesen zwei Jahren an der Spitze mehr oder weniger, ne? Also was Daddy da auch für einen Hype kreiert hat und so, war ja klar, dass das nicht nochmal kommt. Und ja, jetzt ist es einfach so ein solides, okayes Ding, aber ob sie damit jetzt weit kommen, würde ich mal sagen, eher nein.
Ja, die Isländer sind ja nicht immer besonders erfolgreich beim ESC gewesen, aber sie haben sich halt schon immer auch ein bisschen durch gute Musik irgendwie ausgezeichnet, und ich glaube, das ist ein Beitrag, da müssen sie sich auf jeden Fall nicht schämen, selbst wenn sie da nicht ins Finale damit kommen.
Das nicht.
Also insofern ist es, glaube ich, ist es schon ganz gut. Ich meine nur so ein bisschen Anfang der 10er-Jahren, da waren so ein paar Songs dabei, wo man so denkt, oioioi, das kommt irgendwie von so einem kleinen Land irgendwie, wo kommt das denn her und so. Also insbesondere auch der Song von 2013, Jäger Olief, der hat sich auch gar nicht so geil platziert, ist aber ins Finale gekommen, und der Aito Ingi, der war halt einfach der ist einfach ein großartiger Sänger, und das war einfach sehr, sehr stimmungsvoll, und da hat's dann so, ich sag mal, nach 2015 oder auch schon 2015 ist es dann so ein bisschen abgefallen, und insofern, da fehlen so ein bisschen, finde ich, so die bekannten isländischen Namen, die sich da bereit erklären, sich da auch anzutreten. Also wenn ich nur alleine 2015 ist zum Beispiel Fredrik Dohr Zweiter geworden, den hat man da nie wieder gesehen beim Söngver Kepnin. Und er hat zwischendurch irgendwie auch noch, glaube ich, auch ein Album rausgebracht und richtig gute Sachen irgendwie rausgegeben. Und da hört man irgendwie gar nichts mehr. Und das ist so bei einigen dieser Künstler, und die bleiben da so ein bisschen weg. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und da hoffe ich mal, dass das in den nächsten Jahren mal wieder ein bisschen mehr wieder bringt.
Warst du nicht 2015 großer Fan des Beitrags?
Ja, ich wollte nicht so direkt drauf eingehen. Ja,
sorry.
Ja, ich fand es einfach.
Aber der war doch, so schlecht war der auch nicht.
Nein, der war nicht schlecht. Also wenn der jetzt heute antreten würde, würde ich sagen, boah ey, das ist irgendwie ja so ein typischer Popsong, so irgendwie, da musst du heute schon ein bisschen mehr bringen. Aber die Geschichte erzähle ich ja auch immer wieder. Also ich fand einfach Marielle Olofsdottir, ich fand die einfach auch ganz zauberhaft und die hat auch eine tolle Stimme gehabt. Aber es war, man merkte, je mehr das auf den ESC zuging, dass da viel zu viele Leute auf sie eingeredet haben, ihr da auch in vielerlei Hinsicht, musikalisch als auch was die Klamotten, die Kosmetik, man hat ja ihre Füße irgendwie golden angemalt und es war irgendwie alles so, sie war da auch so ganz hilflos auf der Bühne nachher da und war eigentlich mit der Rolle auch so nachher auch so auf dem roten Teppich und so völlig überfordert mit ihrer Rolle da als Repräsentantin. Die war wahrscheinlich auch da ein Ticken zu jung dafür. Und es war dann so, wie es war. Aber wie gesagt, ich habe das tatsächlich 2015 ganz doll abgefeiert, weil ich mir auch mal gewünscht habe, dass der ESC mal nach Island kommt. Wie auch immer sie das dann machen wollen. Ich frage mich das ja bis heute. Aber aber aus heutiger Sicht muss man sagen, ja, das war halt auch einfach nicht gut. So, es war nicht gut umgesetzt, so sagen wir es mal irgendwie halt. Ne? Und da fing es da so ein bisschen an, dass es dann so 2016 war das dann auch, da kamen sie dann auch schon nicht weiter ins Finale und also das, da kränkelte es dann schon so ein bisschen musikalisch.
Ich bin ja immer noch großer Hera Björk-Fan, die sich aber auch nicht gut platziert hat 2010.
Ja, aber das sind halt so Songs, die bleiben halt hängen, so ähnlich wie Jegau lief. Das ist halt irgendwie eine tolle Ballade irgendwie, die dann nachher so auch so einen Höhepunkt zum Ende hin hat. Und das ist halt das ist wirklich ganz, ganz groß. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nach Portugal, ne?
Das musst du jetzt rausretten für uns, weil ich hab's mir, wie gesagt, nicht angetan.
Ach, du hast ja gar nicht angetan, okay.
Ja doch, ich hab dann, als ich eingeschaltet habe, da kam ich dann irgendwann von Island rüber und da lief gerade irgendwie ein Schnelldurchlauf und in diesen kurzen, also da werden ja dann manchmal die Künstler reingeschnitten, wie sie gerade im Greenroom sitzen und da haben die gerade alle Pizza gegessen. Und dann dachte ich, okay, das kann jetzt noch dauern und es dauerte auch noch.
Also, ich oute mich mal tatsächlich. Ich bin eigentlich noch nie ein großer Fan von Portugal, vom Festival da Canção irgendwie gewesen. Für mich war das bisher immer so ein bisschen sehr künstlerisch und alles immer sehr schwer und auch da sehr auf Portugal irgendwie zugeschnitten. Und so ist ja eigentlich auch im Grunde dieses Festival auch gedacht. Ich gucke gerade mal, es ist die 55. Ausgabe gewesen von dem Ding. Und ich glaube, dass tatsächlich letztes Jahr bei The Black Mamba da irgendwie so ein bisschen, glaube ich, eine Tür geöffnet wurde, auch für so ein paar andere Sachen. Und dann habe ich schon einige Wochen vorher mal bei Spotify mir tatsächlich mal diese Songs alle angehört. Die haben das Festival da Canção lief auch mit zwei Halbfinals und dann jetzt gestern Abend mit dem Finale. Und das habe ich mir angehört. Ich gucke gerade mal. Ja, ich glaube, es waren 20 Songs insgesamt. Und ich würde mal nicht übertreiben, aber ich glaube, 12 oder 13 Sachen fand ich wirklich großartig. Dass ich dachte, oh, das hört sich aber auch gut an. Oh ja, super. Ja, finde ich gut irgendwie. Also das werde ich mir, glaube ich, dieses Jahr mal angucken, habe ich mir so vorgenommen. Die Halbfinals habe ich mir jetzt nicht angetan. Ich habe jetzt in der letzten Woche dann einfach mal so ein bisschen geguckt, was wird jetzt, was kommt jetzt ins Finale? Und da hat mich wirklich sehr vieles wirklich sehr positiv überrascht. Ich würde mal sagen, die Songs, das können wir ja gleich noch mal irgendwie halt machen. Auch das Design von diesem Festival, da Canção mit diesen Plakaten und dann haben sie ja so wie praktisch auch so eine Postkarte gemacht, wo dann die wo dann die Teilnehmer auch so ein bisschen da so Buchstaben dazu gebastelt haben irgendwie. Also es war sehr, sehr stimmungsvoll, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte irgendwie. Aber wer natürlich wieder meine absolute Sympathie hatte, obwohl ich eigentlich kein Wort von ihr verstehe, ist Philomena Cautela. Hat das gestern Abend zumindest das Finale mitmoderiert. Ich finde die Frau super witzig. Ich glaube, in Portugal macht die auch, glaube ich, so eine ähnliche Art von Show wie Jan Böhmermann irgendwie halt so. Die ist auch so ein bisschen humoristisch irgendwie auch unterwegs. Ich fand die super klasse beim ESC 2018. Da war sie ja unter anderem hauptsächlich so als Greenroom-Reporterin unterwegs, und da waren wirklich ganz, ganz witzige Interviews kamen dabei irgendwie halt raus, und das war nicht so eine Witzigkeit irgendwie so, ja, so, wir wollen jetzt mal lustig sein, sondern die ist einfach wirklich ganz große Klasse, und ich mag sie sehr gerne, und deswegen war ich gestern Abend irgendwie ganz froh, als es dann losging, dass sie dann auch sagte, dass sie da auch mit dabei ist. Ja, dann haben sie am Anfang, das haben sie ganz gut noch so ein bisschen übergeleitet, da haben sie auf der großen Leinwand Ausschnitte wohl irgendwie auch aus vergangenen Festival da Canção irgendwie halt so gezeigt, und haha, wie lustig und so weiter. Und das Ganze mündete dann zum Schluss in diesem Ukraine-Konflikt. Und am Ende war dann nochmal so dieses Kiew 2017, also mit dem Hinweis, dass das da stattfand und dass eben auch Salvador Sobral dort dann ja auch gewonnen hat. Und da haben sie eigentlich so ganz, ganz gut hingekriegt. Das war so eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre da auf einmal. Sie sind dann auch, vorher waren sie da noch ganz lustig, haben da so Kommentare zu den witzigen Ausschnitten gemacht, und dann wurde es auf einmal so ganz ernst und sie waren dann auch ganz still und haben dann also sozusagen da auch noch mal so einen Hint zu diesem, ich sage immer Konflikt, es ist einfach ein Krieg, das muss man einfach auch mal dazu sagen. Und das war noch eigentlich ganz gut. Und sind dann aber auch tatsächlich dann zu der Show irgendwie halt dann auch übergegangen. Ja, dann haben sie die Songs durchgespielt, und es hatte ein bisschen nach hinten raus eine Länge, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, so mit Intervall-Act und dann nochmal den ein oder anderen Interviewen, das ging irgendwie länger, als sie dann wirklich die Songpräsentation gemacht haben. Es war dann letztendlich, ich hatte erst geguckt, beim portugiesischen Fernsehen, naja, da steht 0.50 Uhr, naja, wird es ja nicht ganz so lange dauern, und damit war dann gemeint, weil ja auch Zeitverschiebung ist, das ist 1.50 Uhr und so lange haben sie dann ja auch tatsächlich auch gebraucht. Und aber die Songs fand ich bis auf 2, 3, wo ich so dachte, das wollt ihr jetzt nicht ernsthaft irgendwie nach Turin schicken, waren das wirklich richtig gute Sachen dabei. Ist dir da irgendwas aufgefallen von den Songs?
Nö. Also im Schnelldurchlauf nicht, und länger habe ich es ja nicht gesehen. Mhm. Also ich glaube schon, dass wir kommen gleich zum Sieger-Act, dass der richtig war. Also das ist ein okayes Ding sozusagen, aber ansonsten hat mich eigentlich der Schnelldurchlauf bestätigt, warum ich es jetzt nicht unbedingt geguckt habe.
Ja, also will mal gleich sagen, also da war Ines Homenen de Mello, die war mit Formen die Viagem, also es soll irgendwie Reisehunger, also sie singt dort auch in verschiedenen Sprachen, da hört man auch irgendwie mal Autobahn irgendwie da so dazwischen und so, und es geht um auch die Spannweite Reykjavik und Baku, also es ist so ein bisschen so, und wir wollen ja zum ESC, aber das ist halt sehr, sehr, ja, so Musical, Theater, und da habe ich so gedacht, das meint ihr nicht wirklich. Das hat es ja dann auch irgendwie nicht gemacht, ist Platz 8 geworden. Wer mir noch ins Auge gefallen war, war Aurea mit Y, die hatte noch irgendwie auch eine ganz, ganz, ganz gute Stimme. So im großen weißen Kleid hat sie das dann so vorgetragen, und das war irgendwie ganz, ganz schön. Und tatsächlich so in der Startnummer 9 war dann der Siegertitel Maro, Saudade, Saudade, das soll sowas wie Sehnsucht irgendwie halt heißen. Und der Song hat mich tatsächlich jetzt endgültig dann auch geflasht. Der kommt wirklich rüber, wie man es auch schon in der Studioversion hört. Mauro ist eine portugiesische Sängerin, ist noch relativ jung. Die ist jetzt wohl erst gerade vor kurzem auch nach Portugal zurückgekommen, war vorher wohl in Los Angeles, hat wohl mit diversen Songwritern irgendwie auch gearbeitet. Und wie man so sagt, so schön, das hat da das Handwerk irgendwie halt gelernt und hat wirklich ein ganz, also man könnte jetzt böserweise, könnte man sagen, der Song würde super in so eine Café Del Mar CD irgendwie passen, aber das ist wirklich ganz toll. Sie hat dann noch so, ich weiß gar nicht, es müssen wohl so 5 weitere Sängerinnen da sein. Sie sitzt mit den 5 zusammen, jeder auf einem Barhocker, so im Halbkreis. Sie beginnt zu singen und dann fangen die anderen Sängerinnen da auch irgendwie halt so Background da zu singen, machen da auch noch klatschen da auch noch so dazu. Das ist wirklich eine schöne, feine, super schöne Nummer. Und das hat mir sehr gefallen, dass sie das dann auch gewonnen hat. Die hat ja auch im Grunde sowohl Jury-Votings als auch die Zuschauer-Votings dann auch jeweils mit 12 Punkten irgendwie auch gewonnen. Und insofern, da kann sich, glaube ich, Portugal sehr gut sehen lassen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Turin irgendwie halt macht.
Ja, es ist ein sehr sanftes Lied. Hoffentlich nicht zu sanft für die ESC-Bühne. Aber es ist schon sehr schön. Also einfach schön. Und es ist auf eine gewisse Art, es ist so ein schönes Schlaflied. Und du sagst es schon, Übersetzung, Sehnsucht. Ich glaube, Saudade ist ja noch irgendwie ein bisschen mehr. Das kann man ja gar nicht richtig übersetzen. Das ist ja so ein eigenes Wort. Das ist ja so ein bisschen wie das dänische Hygge oder so, dass man sagt, okay, das ist, da gibt es jetzt keine Übersetzung, die das komplett greift in einem Wort. Das ist ja so ein typisch portugiesisches Wort. Ja, also schön, aber ich bin mir noch unschlüssig, was es für die ESC-Bühne bedeutet. Aber nach allem, was ich so vom Schnelldurchlauf gesehen habe, hätte ich jetzt nicht irgendwelche Kunstsachen oder künstlerischen Sachen da gewollt, sondern das dürfte schon die richtige Wahl jetzt gewesen sein. Und so wie du es herleitest, sehe ich mich da jetzt auch bestätigt.
Ja, aber jedenfalls, man kann sich, wir haben auch noch auf escgreenroom.de, da haben wir eine Seite mit den Playlists. Da könnt ihr auch noch euch nochmal die Beiträge aus dem Finale auch nochmal anhören. Also es ist wirklich zu empfehlen. Das würde ich bei vielen der Playlists sozusagen so jetzt nicht in der Form, auch nachhaltig nicht unbedingt. Aber bei Portugal finde ich, das ist wirklich, da ist wirklich ganz viele gute Sachen irgendwie halt so dabei. Und ich habe mir tatsächlich auch schon vor Wochen irgendwie mal so überlegt, das wäre natürlich auch nochmal, ich meine, in Deutschland fangen wir ja auch jedes Mal wieder von vorne an, warum das vielleicht auch mal hier in Deutschland eine gute Sache wäre, sowas wie ein Festival da auch zu installieren, aus dem dann sozusagen nachher der ESC-Beitrag herausgeht und dass man dann eher erstmal sozusagen auf das Festival abstellt, also mehr wirklich noch mehr die Musik im Blickpunkt hat und dann sozusagen als, ich sag mal so Abfalleffekt oder wie auch immer, dann sagt, ja, wer das dann gewinnt, der geht dann auch zum ESC, also so wie so nebenbei praktisch fast. Das scheint ja auch ein Trend zu sein, also ich finde, das Festival da Canção ist tatsächlich auch sehr viel so internationalen Ansprüchen so nochmal angepasst worden. Das ist auch beim Festival Ikenges in Albanien so gewesen. Selbst Italien hat sich ja für seine Verhältnisse auch ein bisschen, hat das ja auch ein bisschen zusammengestaucht. Es ist weniger so langatmige Monologe und es steht dann doch eher mehr auch so die Musik auch mehr noch im Mittelpunkt so in diesem Jahr. Und das kann natürlich dann auch nochmal ein schöner Trend sein, den man vielleicht auch in Deutschland hier mal so ein bisschen aufnehmen könnte. Aber was rede ich? Auf mich hört ja eh keiner.
Ja, also, bei mir rennst du da ja offene Türen ein. Also ich hoffe jetzt nur nicht, dass das irgendwie Verantwortliche hören und sich denken, ach ja, stimmt, da schicken wir doch Sieger von irgendwelchen Shows und dann hast du am Ende, weiß ich nicht, The Voice of Germany oder so ein Casting-Müll. Sorry, Casting-Quatsch. Weil es ist ja genau das, was du sagst, es ist ja auch, diese Art von Show fehlt ja auch in Deutschland, diese Art von Musikshow. Es ist ja selbst das, was jetzt dieser verhältnismäßig kleine deutsche Vorentscheid war, diese Art von Musikshow, dass du wirklich mal, da kommen Acts, die, also fertige Acts, das sind nicht welche, wo du hier Casting und jetzt beim ersten Mal noch unsicher und dann hier und dann erzählen wir noch die traurige Familiengeschichte und dann, wie kriegen die einen Song hin oder so. Nee, dass da auch, ja, so gestanden, halb gestanden, wie auch immer, Musiker hinkommen und ihre Show da auf der Bühne zeigen, das gibt's viel zu wenig in Deutschland. Und sowas würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Also wirklich nicht dieser Casting-Kram, sondern einfach eine Musikshow. Das gibt's nicht. Und in diesen Ländern, die du gerade aufgezählt hast, gibt's es allein schon dadurch. Deswegen immer dafür. Aber nicht auf so Ideen kommen wie, ja, dann schicken wir den Sieger von hier oder da oder was auch immer. Nee, aber so eine Art Festival würde ich sofort mitgehen. Wie unrealistisch das ist, egal, aber wäre ich sofort dafür zu haben.
Ja, das war ja hier in Portugal auch. Da sind ja richtig Komponisten eingeladen worden, da, sich daran zu beteiligen. Also da war es nicht dieses Thema, oh, ihr könnt euch irgendwie alle bewerben, sondern da hat man sich dann umgeschaut, wer hat da einen Namen in Portugal und entweder tragen die das selber vor oder sie suchen sich halt eine Gruppe oder einen Sänger oder so, die das dann halt vortragen und das wirklich mal so auf diese Ebene zu stellen, wäre eine gute Sache. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja auch noch mal in ein paar Jahren. Ja, damit ist dann tatsächlich die Vorentscheidssaison erstmal beendet. Und jetzt in der nächsten Woche ist ja dann auch die Einreichungs-Deadline. Dann müssen zumindest intern die Songs dann auch eingereicht sein von den einzelnen Ländern. Und damit sie dann teilnehmen können, damit dann auch der Host-Sender, der in dem, die Reihe, die das dann irgendwie organisiert, das dann auch sozusagen auch vorbereiten kann und an was muss man für welchen Auftritt irgendwie halt denken und da schauen wir dann irgendwie mal, wie es dann so weitergeht. Dafür haben wir ja jetzt dann auch demnächst, stehen ja auch alle Songs wirklich auch fest und wir können uns damit auch ein bisschen eingehender beschäftigen und das werden wir natürlich auch wieder tun. Wir machen wieder einen Songcheck, den machen wir auch wieder in vier Teilen, also immer jeweils erstes Semifinale, erste und zweite Hälfte und in jeder Sendung nehmen wir dann auch natürlich die einer der Big Five oder zwei davon irgendwie halt dann zum Thema und besprechen die dann und dann ordnen wir mal so ein bisschen ein, was wir denn glauben, wer kommt dann irgendwie halt weiter. Und wir haben das jetzt im Moment so ein bisschen terminiert, dass dann im April jeden Mittwoch dann eine Folge rauskommt und dann werden wir euch dann so ein bisschen mit unserer Meinung beglücken und vielleicht seht ihr das ja dann tatsächlich auch ein bisschen anders als wir, dann könnt ihr uns ja dann auch nochmal dazu vielleicht nochmal was schreiben in den jeweiligen Kanälen, die wir dann am Ende unseres Outros dann nochmal darauf nochmal hinweisen, wo ihr das dann machen könnt. Zwischendurch werden wir, glaube ich, auch noch mal vielleicht eine oder zwei reguläre Folgen dann noch mal dazwischen packen, falls da irgendwie noch irgendwas aufkommt, wo wir sagen, ach, da müssen wir irgendwie auch unbedingt noch mal drüber sprechen und euch das tatsächlich auch noch mal mitteilen. Das werden wir auf jeden Fall dann noch weiterhin in der Optik behalten. Also wir haben eben schon im Vorgespräch gesagt, wir sind jetzt mittlerweile ein wöchentlicher Podcast. Also wir haben die Schlagzahl da jetzt sehr, sehr stark erhöht. Aber es tut sich ja auch, ich finde, dieses Jahr tut sich erstaunlich viel auch wieder. Also man merkt halt auch so, das war letztes Jahr noch ein bisschen vorsichtiger alles. Sicherlich ist es ja jetzt auch in Turin nochmal wieder alles ein bisschen vorsichtiger noch. Corona ist ja nicht vorbei, wird auch in den nächsten Jahren nicht vorbei sein. Da muss man sich natürlich als Veranstalter auch immer so ein bisschen Gedanken darum machen. Und werden wir das mal irgendwie halt dann auch schauen. Ja, und im Mai werden wir dann natürlich auch wieder Live-on-Tape-Folgen machen vom ESC. Und da werden wir uns dann mal so ein bisschen über die Folgen, über die Proben und so weiter, über die einzelnen Songs, wie sie dann auf der Bühne dann auch in den ersten Proben sich so machen, werden wir dann natürlich auch nochmal drüber sprechen. Und dann natürlich auch über die drei Live-Shows werden wir natürlich uns dann auch ordentlich drüber auslassen. Also es sind noch einige Folgen in dieser Saison auch noch zu bestreiten. Da wird noch einiges in eurem Podcast.
Ja, Sascha, eine Frage habe ich noch. Mhm. Willst du sie mir beantworten? Ich bin sehr gespannt. Und zwar, es reicht auch ein Land. Wer ist aktuell deine Nummer 1?
Ja, seit gestern Abend ist es ein bisschen, also sagen wir mal so, im Moment ist die Nummer eins für mich die Niederlande, Estienne. Ich finde diesen Song irgendwie ganz, ganz großartig. Ich weiß noch nicht, wie ich Portugal irgendwie einstufe, ob die für mich tatsächlich auch da irgendwo schon an der Spitze mitmachen. Und mein großer Guilty Pleasure ist natürlich nach wie vor Moldau. Die werden sich da bei mir, glaube ich, immer irgendwo jetzt in diesem Jahrgang auf der 2 oder 3 tummeln. Wenn ich mal gute Laune haben will, dann mache ich diesen Song an. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, es zaubert mir immer wieder ein Lächeln irgendwie ins Gesicht. Das macht mir wirklich, wirklich Spaß. Ja, dann stelle ich doch mal die Gegenfrage. Und wie ist es denn bei dir?
Ja, ich mach's kurz. Heute ist der 13. März 2022 und mein aktueller Favorit ist Estland.
Das finde ich, der spielt bei mir auf jeden Fall auch in der Top 10 mit. Und ich glaube, bei vielen anderen auch. Also ich glaube, das wird, glaube ich, auch ein Beitrag, wo noch mal interessant sein wird, wie der sich auf der Bühne macht. Und vielleicht spielt er da auch mit. Ich muss ja sagen, ich finde dieses Jahr diesen Beitrag, diesen Jahrgang, finde ich sehr, sehr gut. Es gibt so einen gewissen Bodensatz. Mir geht zum Beispiel mit Bulgarien so, da denke ich so, was ist da bei euch passiert? Also nach so geilen Beiträgen die letzten Jahre, also ich kann es mir nur so erklären, dass sie so klamm sind, dass sie das Ding auch unbedingt nicht ausrichten wollen. Da gibt es noch ein paar andere, also ich finde jetzt auch so aus Litauen, Lettland, die Sachen auch nicht so toll. Also da sind so, aber es gibt wirklich eine ganze Reihe richtig auch schön gemischter Genres. Und man kann sich den Jahrgang in der Playlist im Moment sehr, sehr gut anhören. Im Moment bin ich noch so in dem Stadium, dass ich manchmal so, da geht dann so ein Lied los, wo ich so denke, ah, was war das jetzt nochmal? Finde ich ja auch ganz gut. Und dann hat man irgendwie noch ein bisschen unverstellteren Blick, dass man so denkt, ach ja, das war ja das und das Land. Ja, so schlecht finde ich das eigentlich auch nicht. Also sicherlich fängt man auch an, sich Sachen auch schön zu hören. Aber da sind, finde ich schon von Anfang, ich fand so ganz am Anfang, als die ersten Vorentscheide losgingen, da kamen so Entscheidungen auf, wo ich so dachte, boah, ernsthaft, ne? Aber so mittlerweile hat sich das so ein bisschen ausgewachsen und da sind wirklich richtig gute Sachen dabei, wo ich mich wirklich drüber freue, dass einzelne Sender sich wirklich auch Gedanken machen, dass sie da wirklich auch gute, teilweise hochwertige Songs irgendwie schicken. Und ich glaube, das wird wieder ein sehr gutes ESC-Finale. Und ich glaube, da werden sich auch wieder 5, 6, 7 Songs an der Spitze tummeln, wo man am Freitagabend nicht weiß, wie wird das morgen im Finale irgendwie ausgehen. Und das finde ich irgendwie ganz schön und ganz spannend und nicht so wie in manchen Jahrgängen, wo man dann eigentlich schon im März weiß, ach ja, es wird das und das Land irgendwie und es gewinnt dann letztendlich nachher auch.
Ja, also ich glaube, die Schönhörphase, die kommt jetzt erst noch bei mir. Aber ich habe trotzdem schon Sachen, die ich aus den Top Ten rauslassen muss, obwohl ich sie gut finde.
Ja,
also ich habe tatsächlich, du sagst, es gibt welche, da kann man überhaupt nichts mit anfangen. Ja, die gibt's bei mir auch. Und das sind auch einige. Aber dafür habe ich auch ziemlich viele, wo ich sage, oh, das ist echt, das ist gut, das ist musikalisch gut.
Ja,
das
schwer,
ist
ne?
bei denen, wo wir es wissen, auch gute Bühnenshow oder so. Also da sind wirklich einige richtig gute Sachen schon dabei. Und wie gesagt, ich bin noch nicht in der Phase, in der ich es mir schön höre. Das kommt jetzt erst noch. Also doch, spannend. Haben wir einen guten Jahrgang erwischt. Mal sehen, was die zwei fehlenden Songs noch machen. Und dann haben wir es komplett.
Aus Armenien und Aserbaidschan kommen ja eigentlich oft auch ganz gute Sachen. Also insofern, da bin ich eigentlich noch ein bisschen positiv gestimmt. Da bin ich mal gespannt, was wir da hören werden. Also man kann sich jedenfalls auf die nächsten 2 Monate sehr, sehr freuen. Und dann werden wir mal schauen, was uns, wo es uns dann auch im nächsten Jahr hinführt, wer dann sozusagen den ESC da austragen kann. Dann würde ich sagen, dann würden wir dann auch tatsächlich den Sack mal zumachen und wir werden uns dann in der nächsten Folge dann schon mal vielleicht mit dem ersten Songcheck dann beschäftigen, wenn da nicht noch irgendwas anderes dazwischen kommt. Und dann hoffen wir, dass ihr auch wieder dann einschalten werdet. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir auch, Sonja, einen schönen Tag. War
ja,
wieder nett mit dir heute wieder nochmal über die drei letzten Vorentscheide zu plaudern. Und ich freue mich schon dann auch auf die nächsten Songchecks und da bin ich mal gespannt, wie wir denn so zu den einzelnen Songs so beide stehen, ob es da viele Differenzen gibt. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ja, ja, mal sehen.
Also dann bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest mit Sonja Riegel und Sascha Gottschalk. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dieser Podcast ist ebenfalls auf Twitter, Facebook und Instagram mit dem Handle ESC Green Room zu finden. Wenn ihr Sonja und Sascha auf Social Media folgen möchtet, findet ihr die Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Auf escgreenroom.de könnt ihr außerdem unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen. Ihr könnt aber auch eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben.